herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Kontextur Podcasts. Idee und Redaktion kommen wie immer von Katharina Benjamin und mir, Angelika Hinterbrandner. Der Schnitt von Rosa Toneik, die Gestaltung und Grafik von Patrick Martin. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann teilt und liked den Podcast gerne auf allen Plattformen, wo ihr den Podcast hört oder anschaut, so dass mehr Menschen auf das Format aufmerksam werden. Auf Spotify und Apple Podcast könnt ihr uns auch gerne Kommentare und Feedback hinterlassen. Das könnt ihr, wenn ihr wollt, aber auch via E-Mail schicken. Wenn ihr unsere Arbeit monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady machen. Und die Links und alle weiteren Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's los!
Hallo, mal wieder zum Kontextur Podcast. Heute sind wir mal wieder in einem mobilen Podcast-Studio, was wir im Berliner Wedding aufgebaut haben. Vielen Dank an Helga Blockstorff, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Und Angelika, schön, dich mal wieder zu sehen.
Hi, Katharina.
Du sitzt neben mir, das freut mich immer besonders. Wir sehen uns ja jetzt in nächster Zeit wieder öfter. Ist ja eigentlich auch was ganz Schönes, Unerwartetes passiert. Wir haben diese besondere Auszeichnung vom BDA-Preis bekommen. Das ist jetzt bald die Verleihung. Ich war total überrascht, aber ist auch irgendwie mal nett. Eine Anerkennung vom Establishment zu halten.
Falls jemand, die Folge erscheint wahrscheinlich nach der Preisverleihung. Aber vielleicht sehen wir jemanden in Schwerin, ganz grundsätzlich. Falls ihr uns trefft, sagt auf jeden Fall Hallo. Ich finde es immer ganz nett, die Leute, die man so hört oder begleitet im Hören, wenn die sich dann melden und sagen, hey, worüber redet ihr eigentlich so? Das ist immer ganz nett, euch in echt zu treffen. Also sagt gerne Bescheid, wenn ihr uns irgendwo begegnet. Und ja, ich würde sagen, damit gehen wir aber hinein in die Aufnahme. Wir sind heute in Berlin, weil wir einen speziellen Gast haben, den wir in Berlin treffen. Katharina, worüber oder mit wem sprechen wir heute?
Wir haben heute Vincent Mank bei uns zu Gast und hi, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich sehr über die Einladung.
Wir haben eben schon mal so ein bisschen geredet, dass wir ein paar biografische Verknüpfungspunkte haben. Dazu wirst du vielleicht dann auch nochmal mehr sagen. Tatsächlich haben wir uns vor 13, 14 Jahren mal zufällig getroffen und sind jetzt wieder in Kontakt gekommen. Und ich habe sofort gedacht, als ich gedacht habe, ah cool, er ist jetzt in der Architektur gelandet. Echt? Ach, vorher hast du doch was ganz anderes gemacht. Und jetzt bist du hier, hast gerade deinen Architekturmaster in Weimar abgeschlossen und gehst sozusagen jetzt in die berufspraktische Welt, nachdem du aber schon eine Menge anderes gemacht hast. Und genau, über diese Rolle des Architekten, der Architektin, darüber reden wir ja auch immer viel. Und was ist eigentlich heute eine architektonische Rolle? Und genau, schön, dass du da bist.
Ja, und ich freue mich auch sehr über dieses Thema. Also Katharina, das ist jetzt schon leicht angedeutet. Wir sprechen heute über nicht klassische Wege in die Architektur. Das war zumindest der Ausgangspunkt, wie wir auf dich in Anführungszeichen gekommen sind. Wir haben dieses Thema schon immer mal wieder umkreist und finden immer Biografien ganz spannend, die eben nicht klassisch sind. Es gibt ja einige Beispiele in der Architektur, die entweder sich selbst ausgebildet haben oder einen alternativen Weg in die Praxis gefunden haben. Und wir dachten, wir sprechen mal eben nicht mit jemandem, von dem man das schon kennt, in Anführungszeichen, sondern mit jemandem, der quasi gerade aktiv dabei ist oder gerade diesen Weg durchgemacht hat. Aber vielleicht sehen wir das ja auch ganz falsch. Vielleicht magst du erst mal selbst sagen, wer du bist und was du gerade machst.
Ja, gerne. Ja, ich bin Vincent Mank. Ich komme ursprünglich aus Berlin. Ich bin jetzt Architekt und Redakteur. Ich habe vor kurzem in Weimar den Masterabschluss gemacht. Davor mehrere Jahre als freier Redakteur für Zeit Online, vor allem für einen Podcast, der ist alles gesagt, gearbeitet und trete jetzt bald eine Stelle als Architekt in Zürich an. Ja, als Architekt interessieren mich vor allem verschiedene Maßstäbe, also irgendwie vom ganz kleinen bis zum ganz großen, weil ich dann toll finde, wie man mit anderen Disziplinen zusammenarbeiten kann. Das heißt mit Modedesignern, mit Künstlern, mit Köchinnen, Gastronomen, also irgendwie diese Schnittpunkte, die ich in meiner eigenen Biografie immer wieder finde, aber die ich eben auch bei anderen Projekten toll finde, begeistern mich sehr.
Es sind diese Schnittpunkte, die du jetzt gerade auch so ein bisschen hervorgehoben hast, Würdest du sagen, es ist bewusst gewählt oder ist dir dieser Weg, den du jetzt so gefunden hast, für dich passiert, in Anführungszeichen?
Ein bisschen was von beidem wahrscheinlich. Also ich glaube, ja, ich fand's, also die Architektur hat mich immer stark angezogen, räumliche Gestaltung und weiß nicht, es gibt dann ja irgendwie 24/7 und es gab irgendwie immer Interessenpunkte. Gleichzeitig finde ich es auch oft immer wieder ein bisschen sehr eindimensional und irgendwie ein bisschen sehr in sich geschlossen, vielleicht ein bisschen selbstreferenziell. Und dann finde ich es total erfrischend, wenn dann so diese, wenn diese Zusammenarbeit entsteht. Also ich denke, ich habe es mir unbewusst immer wieder wahrscheinlich gesucht.
Und wie gehst du jetzt mit der, also du hast ja gesagt, du wirst jetzt quasi Vollzeitarchitekt in Anführungszeichen, oder behältst du deine redaktionelle Position oder also wie gehst du quasi mit dem um, dass ja der Beruf einen schon sehr stark in die Richtung zwingt, sich dem so hinzugeben und quasi nur Architektur zu machen?
Also ich werde es auf jeden Fall in einem angepassten Umfang beibehalten. Und es wird jetzt auch so ein bisschen eine Frage, also ich werde auch in der Praxis einfach sehen, wie es jetzt läuft, würde ich mal sagen. Aber es ist mir schon ein starkes Bedürfnis, das beizubehalten und es jetzt auch nicht so abzuschneiden und zu sagen, das ist jetzt vorbei und man ist jetzt Architekt und Architekt macht das und das und das sind die Grenzen. Also ich habe mich auch total Lust darauf, das jetzt so zuzulassen und wie gesagt, auch das Nichtlineare irgendwie als Teil zu begreifen. Und ja, ich werde so, ich glaube, es ist so ein bisschen Step by Step schauen, was man beibehalten kann und was sich dann vielleicht auch sinnvoll so verbindet.
War es dann eine bewusste Entscheidung, in so ein klassisches, in Anführungszeichen, Schweizer Büro zu gehen, ne? Weil man hätte ja, oder du hättest beispielsweise auch in eine alternativere, eher künstlerische Praxis gehen können. Also war das eine bewusste Entscheidung, dann zu sagen, nee, aber ich will jetzt in die Schweiz und bauen und so genau so in diese Richtung gehen?
Ja, voll. Irgendwie schon. Also als ich dann so, also man macht mal so ein Portfolio und dann recherchiert man, dann schaut man, wer sucht überhaupt und wirft man sich. Ist natürlich auch mal ein bisschen ein Reality-Check, muss ich sagen. Also jeder hat seine Liste und seinen Instagram-Feed mit so den Sachen, die man toll zu finden. Und dann sieht man natürlich auch so, was geht eigentlich und wo wird gesucht und so weiter. Und dann hatte ich aber schon das Gefühl, ich würde jetzt gerne mal so the real thing machen und auch richtig so Praxis lernen und vielleicht auch die, ja, so Dinge, die man einfach im Beruf sich stark aneignet. Deswegen, ja, ich habe schon so ein bisschen nach was Klassischem gesucht.
Vielleicht springen wir auch jetzt mal zurück, weil das Spannende oder in Anführungszeichen das Spannende ist ja vielleicht auch das, was du davor gemacht hast, dass ja sicher auch jetzt einen Einfluss auf deine Praxis hat.
Genau, also du hast ja VWL und Kunstgeschichte vorher studiert. Das fand ich auch, also das meine ich so ein bisschen mit der biografischen Übereinstimmung. Ich habe damals auch, hatte sozusagen eine Zusage Kunstgeschichte Heidelberg und dann Weimar Architektur und dann war so, wie war das bei dir? Also du hast Abi gemacht, wie wir alle. Wie kamst du dann sozusagen zu deinem ersten Studium?
Also ich habe auch damals schon zwischen beidem überlegt und ich war so, okay, jetzt so grob und groß gesehen, Theorie oder Praxis, also mit Entwerferinnen und Entwerfern arbeiten oder selbst und ich weiß nicht, vielleicht hatte ich das Gefühl, ich kenne noch nicht genug, vielleicht hatte ich das Gefühl, ich war auch auf einem sehr klassischen, ich würde mal sagen, humanistischen Gymnasium und irgendwie Schreiben und so weiter, das war irgendwie alles sehr gut ausgebildet und dann war ich so, okay, Kunstgeschichte fühlt sich vernünftiger an und ich werde dann eher mit Leuten zusammenarbeiten, aber hatte trotzdem schon immer im Hinterkopf, glaube ich, schon diesen irgendwie einen Wunsch, gestalterisch und entwerferisch zu arbeiten. Aber erstmal habe ich das dann priorisiert. Das kann ich so, ich kann es jetzt gar nicht mehr so genau benennen, ob es so einen Moment gab oder so, aber ja, es gab auch schon, ich hatte ähnliches, ich glaube, in Weimar hatte ich mich nicht beworben, aber andere Architekturunis hatte ich auch die Zusage da liegen.
Was ja schon interessant ist, also Kunstgeschichte, VWL, das sind ja Studiengänge, die sind ja ein klassisches Studium. Danach steht einem die Welt offen oder eben auch nicht. Das Architekturstudium ist ja schon anders. Im besten Fall ist es der Beginn einer Berufsausbildung oder einer Berufsfindung oder einer Hinleitung zu einem Beruf, was gut ist, was aber vielleicht auch wiederum manchmal ein bisschen eng ist. Ne? Das ist klar, nur wenn du diesen Weg bestreitest, danach bist du auch Architekt. Ich meine, mit Kunstgeschichte-Studium, da kannst du ja noch, also es ist ja einfach nur eine Vorform von was und vielleicht gehst du in eine PR-Agentur, vielleicht arbeitest du einer kuratorischen Art und Weise, vielleicht machst du aber auch was ganz anderes. Also das hat mir schon, das fand ich am Architekturstudium nicht schlecht, dass es dann doch irgendwie so ein bisschen begrenzter ist, so, also mehr ein Ziel vor Augen, ne? Wie ist es mit den, das ist ja auch immer was wir jetzt auch so merken, würde ich sagen, im Architekturstudium gibt's immer ja auch das Vorurteil, okay, wir haben Basteln, Bachelor auf Basteln oder so, eine methodische Unterfütterung oder auch eine stärkere Nachdenken über Wirtschaftlichkeit, Effizienz, auch in den Entwürfen, das hat sich eigentlich erst so in den letzten Jahren mehr und mehr entwickelt. Hattest du das Gefühl, du konntest vielleicht mit deiner methodischen Ausbildung, die aus dem VWL oder Kunstgeschichtestudium her kommt, anders in dieses Architekturstudium starten?
Ja, denke ich schon. Also ich glaube, ich hatte schon ein gewisses Selbstbewusstsein durch dieses, also irgendwie, einerseits hatte ich nach dem Bachelor Kunstgeschichte VWL dachte ich so, okay, was habe ich da jetzt eigentlich gelernt? Gleichzeitig ist mir schon mal wieder bewusst gelernt, okay, doch ganz schön viel, was ich vorher nicht wusste. Und es hat mir auch eine Sicherheit gegeben, ja, so Kunst, Kultur, Designgeschichte kontextualisieren zu können, einordnen zu können und benennen zu können, diese ganzen Begriffe und so zu beherrschen. Also ich glaube, das war schon toll. Und ich wusste, wenn ich was Bestimmtes suche, wusste ich, wo ich reinschauen muss. Und das konnte ich, glaube ich, direkt bei der Architektur anwenden, also Referenzen finden und vielleicht auch speziellere Referenzen. Ich glaube, ich hatte auch so ein bisschen so ein Selbstbewusstsein, mir Sachen anzuschauen und zu suchen, die jetzt nicht klassische Architekturreferenzen sind. Also dann mit Fotografie zu kommen oder Kunst oder so. Ich sage, okay, das finde ich gerade relevant und das inspiriert mich jetzt für den Entwurf. Gleichzeitig, da haben wir vorhin so ganz kurz auch schon drüber gesprochen, vielleicht ist man auch manchmal dann, vielleicht verkauft man auch gleichzeitig ein bisschen mehr, weil man eben, man weiß, wie man recherchiert, man weiß, wie man wissenschaftlich arbeitet, man macht das dann auch direkt. Und andere Erststudierende legen vielleicht einfach los und zerfetzen irgendwas und bauen daraus ein Arbeitsmodell und es kommen total gute Entwürfe bei raus. Und man selbst ist noch so in der Konzeptphase, bevor man überhaupt einen Strich aufs Papier setzt. Das war so ein bisschen zweischneidiges Schwert, würde ich sagen, aber insgesamt habe ich schon total davon profitiert.
Und du hast ja 2018 dann angefangen mit dem Architekturstudium. Kannst du dich noch so an den Moment erinnern? Ah ja, okay, komm, jetzt versuche ich es doch. Ich schicke jetzt nochmal eine Bewerbung ab. Es ist ja auch teilweise in Deutschland nicht vorgesehen, dass man, wenn man schon einen Bachelor hat, sozusagen nochmal neu startet. Auch wieder was, ich hatte das auch mal überlegt, nach Bachelor-Architektur dann noch Bachelor-Bühnenbild zum Beispiel zu machen. Aber da habe ich gedacht, gibt kein BAföG, ist schwierig irgendwie nochmal so neu zu starten. Es ist ja schon, ich würde sagen, der Schritt zu einem zweiten, neuen, grundständigen Studium ist schon so ein bisschen höher. Weißt du das noch? So, okay, komm, fuck it jetzt.
Ja, absolut. Also nicht so sehr an die Konsequenzen kann ich mich nicht so sehr erinnern, die kamen dann erst später. Also eben das ganze Finanzielle und so weiter. Aber so diesen Schritt, das war schon so, das hat sich schon ein bisschen länger aufgebaut. Also mein Bachelorstudium war total spannend und das Tolle an den Geisteswissenschaften ist ja, dass man, oder auch an Wirtschaftswissenschaften, dass man schnell in Bereiche reinschnuppern oder reinkommen kann. Du hast ja gesagt, bei der Architektur ist das so klarer vordefiniert und dann bewirbt man sich irgendwann mal ein Portfolio. Wenn man jetzt Kunstgeschichte oder VWL gemacht hat, muss man ein bisschen gucken, wo man landet. Und ich habe dann während meines Bachelors ein Auslandssemester in London gemacht, im Goldsmiths College, das war Partnerschule. Und dann dort über ein Praktikum in Job gefunden in einer privaten Kunstsammlung. Zwar lustigerweise bei einem Modefotografen, das war total das aufregende Umfeld und ich fand es mega spannend. Und da hatte ich die ganze Zeit auch total viel mit Gestaltung zu tun, also verschiedensten Leuten, die dann in verschiedenen Bereichen gearbeitet haben, mit Leuten, die Ausstellungen gemacht haben. Also irgendwie, es gab immer so diese Berührung und wurde halt dieses Gefühl oder dieses, was ich vor dem ersten Film schon hatte, ich möchte eigentlich auch selbst entwerfen, das wurde wieder stärker. Und das hat sich dann, als ich dann zurück in Berlin war, verstärkt und weiter aufgebaut. Und dann, ich glaube, ich habe mir schon recht pragmatisch überlegt, so, okay, gibt es einen Master, der weiterführend ist, auf den ich Zugriff habe, mit dem ich Designer, Gestalter werden könnte oder will ich nochmal von vorne anfangen? Da habe ich dann fürs Zweite entschieden, weil ich vielleicht so ein bisschen Deutsch, das ja, hat dann Hand und Fuß. Ich meine, in England zum Beispiel oder in Amerika ist ja so, du kannst einen völlig anderen Master machen als Bachelor, du machst gar keinen Master, aber es ist alles so viel durchlässiger, vielleicht auch weniger solide dann als bei uns zum Beispiel, würde ich sagen. Aber es ist ein bisschen freier. Das habe ich mich da noch nicht getraut. Ich fand das okay, ich mache das jetzt nochmal richtig. Und dann habe ich die Jugendwerbung und kleine Mappen und so weiter gemacht.
Und wie bist du vorgegangen bei der Studienortwahl? Also hattest du mehrere Sachen im Blick oder war es direkt, nö, da mache ich's?
Nee, ich hatte schon mehrere im Blick. Also ich habe dann recherchiert, ich kannte ja schon ein paar Leute, ich kannte Leute aus Weimar, ich kannte Leute, die es in Berlin gemacht haben. Ich habe mich so ein bisschen umgehört. Was haltet ihr wovon? Ich habe so ein bisschen überlegt, was ist jetzt der smarteste Move natürlich auch. Ich gucke, wo sind die spannendsten Professoren, also aus meiner Sicht, aber wen finde ich aufregend.
Aber es war auch klar, dass du in Deutschland studieren willst, weil gerade wenn man so strategisch drüber nachdenkt, dann, also, würde mir jetzt ja nicht als erstes Deutschland einfallen.
Also ich habe schon auch geguckt, Schweiz habe ich mir auf jeden Fall auch angeschaut. Aber dann kam, ehrlich gesagt, also ich glaube, ich bin dann schon noch ein bisschen nach, wo möchte ich jetzt gerade sein gegangen und was du gesagt hast, also wo ist es realistisch, das zu realisieren? Also, wo kriege ich es finanziert? Wo kann ich mir das Leben und Studieren, das Wohnen leisten? Wo kann ich vielleicht noch gut weiterarbeiten mit der Berufsbefähigung und der Erfahrung, die ich jetzt schon habe? Das war dann am Ende so eine Mischkalkulation, würde ich schon sagen, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Also, und Weimar war eben eine tolle Universität, die extrem konzentriert ist. Also diese Bubble, ich hatte da total Lust drauf. In Berlin war alles immer so ein bisschen, oder bei vielen ist es manchmal ein bisschen zweitrangig, weil es so viele andere aufregende Sachen gibt. Und in Weimar ist halt, ja gut, es gibt halt die Uni. Also ich übertreibe es ein bisschen.
Ja, es ist halt schon so, wenn man in der Phase ist, dass man sich einlassen kann, dann kann man da was finden, was schon sehr, sehr besonders ist. Einfach so einen konzentrierten, relativ von kapitalistischen Zwängen befreiten Ort. Also sowas damals auf jeden Fall. Man konnte billig mieten, man musste eigentlich auch nie irgendwas kaufen, außer Modellbausachen. Also es ist so, es war die Stadt der kurzen Wege und es ist einfach die Stadt der sehr günstigen Zwischenräume. Ne? Also dieses sich immer begegnen, immer so im Austausch sein. Und also ich glaube, ich habe das auch schon öfter mal gesagt, das ist Wahnsinn, wie dieses Weimar-Netzwerk, also die Bubble, auch wenn die sich dann in andere Städte verteilt, die ist wirklich strong und es ist eigentlich auch egal, wo ich mal hinfahre, ob es jetzt New York ist oder Aarhus oder so. Es dauert echt so 22 Sekunden und ich laufe ohne Social Media einfach jemanden aus Weimar in die Arme. Oder auch bei vielen Projekten, die wir machen, es ist immer wieder, ach ja, komm, lass Christian fragen, der macht die Fotos. Also es ist immer wieder so ein Bezug, man kann die Leute auch schnell wieder zusammenziehen und
voll, ja, man muss auch woanders hingehen, weil es gibt einfach nicht viele Möglichkeiten, in Weimar zu bleiben. Ein paar gibt es, aber die meisten gehen dann wieder woanders hin.
Konntest du dir denn, also das ist auch mal so ein bisschen so ein langer Thread in, oder so ein roter Faden in dem Podcast, dass wir auch immer mal so versuchen, so nochmal hilfreiche Informationen einzuweben. Also weiß nicht, ob wir jetzt ein Bildungspodcast sind. Aber konntest du dir Sachen anrechnen lassen? Also war das easy?
Ja, voll. Das habe ich ganz vergessen. Das war auf jeden Fall ein Vorteil in meinem ersten Studium. Ich habe echt so ein paar Seminare und Wahlpflicht Kursleistung wurden auf jeden Fall angerechnet. Ja, das war auf jeden Fall von Vorteil.
Okay, und wie würdest du jetzt so konkret so den Anfang in Weimar beschreiben? Also ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber bei mir war es ja so, dass es sozusagen den Bauhaus-Inspired-Kurs gibt. Also dass man erstmal das erste Semester in so Seminargruppen ist und dann auch so kleine Übungen macht. Ist das immer noch so?
Ich glaube, es ändert sich jetzt gerade sehr. Also gibt es so eine neue Professur, die das wundermal, da wird jetzt viel umgestaltet, aber damals war es auf jeden Fall noch so. Es gab auch diese berühmte Performance, die man durch die Stadt macht, wo man da die Stadt läuft und so, das ist so ein Theaterstück, was ein bisschen aufführt. Also ich habe mich so komplett darauf eingelassen und war, okay, ich mache das jetzt und ich mache es auch voll und ganz und habe das alles mitgemacht und ich fand es irgendwie auch lustig. Es hat ja auch einen Sinn, also man macht so diese ganzen Sachen zusammen und macht auch erstmal so einfachere Sachen und baut so Barrieren ab. Lernt auch Methoden. Er zeichnet man irgendwas ab und macht diese Frottagen und so weiter. Was? Frottage. Jeder macht diese Frottage. Also ich fand es schon gut. Klar, manchmal war so ein Moment, wo man so, okay, ist jetzt halt schon sehr Vorkurs. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, man wurde gut, also ich weiß nicht, mein Tutor oder der Leiter bei mir in meiner Gruppe, der war auch total super und hat uns irgendwie ernst genommen. Aber andere, also was du vorher gesagt hast, andere, die auch das als Zweitstudium hatten und vielleicht schon ein bisschen älter waren, die haben, glaube ich, auch noch mal stärker gefremdet als ich. Die waren dann manchmal so.
Deswegen finde ich das halt auch total wichtig, einfach mal darüber zu sprechen, auch so heute als, also auch im Bekanntenkreis oder auch so als Lehrende, sehe ich immer wieder auch erfahrenere Studierende mit anderem Background, die vielleicht ein bisschen älter sind, die Familie haben. Und ich würde sagen, so dieser Einstieg ins Architekturstudium, weil er oft einfach so als Gruppen was machen ist, das ist nicht so einfach. Also da muss man sich auf jeden Fall darauf vorbereiten, dass das oft part of the game ist, durch die Stadt laufen, was machen. Also in Braunschweig ist das auch so, in der Gruppe arbeiten, und es ist eigentlich auch so gedacht, ist die ganze Zeit zusammen in der Gruppe, in einem Studio, in einem Atelier zu sein, dass das in Leute, die schon einen strukturierten Tagesablauf haben, durch Familie oder Arbeit oder so, das ist, würde ich sagen, schon eine Besonderheit an so einem Kreativ oder an der Architektur oder sicherlich auch Grafikdesign und so. Das ist so dieses lange Zeit mit anderen Leuten zusammen was machen, was ausprobieren, und es ist nicht so, ja, ich schreibe jetzt irgendwo hier meine Seminararbeit. Und
aber ich glaube auch, dass dieses Setup tatsächlich auch immer schwieriger wird, also auch selbst für Leute, die gerade nach dem Abi einsteigen, also gerade auch, wenn man sich anschaut, wie viele Leute parallel zum Studium arbeiten, um überhaupt das Geld verdienen zu können. Also ich hatte das in Graz, war das Setup, als ich studiert habe, auch so oder ähnlich. Also es gab auf jeden Fall auch ein paar Leute, die teilweise auch nach oder schon sehr weit im Laufe ihres Berufslebens, ne, so zwischen 40 und 50 nochmal studiert haben tatsächlich, also wirklich nochmal in einer anderen Lebensphase dann mit dabei waren, oder Menschen, die vorher aktiv eine Handwerksausbildung gemacht haben und dann auch schon im Beruf gearbeitet haben. Also wir hatten auch diese ganz unterschiedlichen Erfahrungslevel. Und in Graz gab es, als ich studiert habe, auch ein ähnliches Vorkurs-Setup in diesen kleinen Gruppen. Und wie du sagst, wir hatten das auch, für manche war das richtige Kulturschock, ne? Dass man da nochmal so ganz anders eintaucht und auch irgendwie so performative Dinge erlebt, die, na, das Fremdeln, glaube ich, das du vorher verwendet hast als Beschreibung dafür, das passt ganz gut. Also das habe ich auch so gespürt und mich dann schon auch manchmal so gefragt, so für die, ja, das... Wie muss das gerade wohl für die sein, ne, wenn man da so reinfällt? Also es ist, ja, glaube ich, in beide Richtungen interessant und auf jeden Fall eine Herausforderung für die Personen, die die Lehre machen, gerade wenn man weiß, unter welchem Zugzwang manche Leute dann eben auch stehen, also ne, um überhaupt teilnehmen zu können in diesen Formaten.
Ja, ich erinnere mich schon, das war schon auch, also ich hatte dann auch noch meinen Nebenjob, den aus Berlin sozusagen, den ich weitergemacht habe, weil ich das Studium, das war schon dann schon großenteils selbst finanziert habe und war schon intensiv am Anfang, ja. Und dieser Vorkurs, ich meine, ich glaube, da wird jetzt viel zurecht geändert und ich glaube, alle Universitäten ändern das so ein bisschen, aber ich glaube, grundsätzlich ist es eben schon irgendwie eine sinnvolle, also so, es rüttelt einen so ein bisschen wach und zeigt so, was sind so Methoden und wie kann man überhaupt entwerfen und wie so eine Lockerungsübung. Ich habe schon, viele diskutieren das sehr hart und sagen, bringt das überhaupt noch was? Sollte man nicht sofort mit ernsthafter Architektur anfangen. Ich finde es insgesamt eigentlich schon sinnvoll, so als diesen Schockmoment, wie du gerade gesagt hast.
Wie blickst du denn gerade auf, also vielleicht auch so hinsichtlich deiner anderen beruflichen Aufgaben, also Krisenlage in Anführungszeichen, Klimakrise, diese Herausforderungen, die man vielleicht ja auch aus der sozialwissenschaftlichen Perspektive nochmal viel stärker auf die Baubranche drücken sieht. Mit diesem Wissen, wie blickst du denn eigentlich auf deine Ausbildung? Also hast du das Gefühl, das, was du gerade gelernt hast, wir haben ja, unsere Ausbildungen sind ja schon einen Tacken weiter her, würdest du sagen, ist das zeitgemäß oder hättest du dir manche Dinge anders gewünscht?
Ich glaube, meine Studiengeneration ist auch interessant, weil das so richtig der Umbruch war. Als ich angefangen habe, 2018, war alles noch Neubau, ganz viel Beton, stilistische Fragen, irgendwie gerade eine Theorie. Das war irgendwie alles noch so, das schwirrte noch so umher und war sehr wichtig. Und dann kam so spätestens ab dem vierten Semester immer stärker die Forderung nach Projekten im Bestand, nach Nachhaltigkeitsfragen, nach grauer Energie. Ich finde, das ist dann so mit voller Wucht, hat es so zugeschlagen. Und ich finde, viele Professoren haben sich also total darauf eingelassen. Manchmal war es dann, fand ich, so ein bisschen verschämt oder so ein bisschen überstürzt. So, ja, wir machen jetzt ein Bestandsprojekt und jetzt geht's voll ums Umbauen und alles ist Holz und Lehm und das ist dann die Lösung. Und da war ich dann, vielleicht auch mit dem Background schon mal eine andere Studie gemacht haben, so, okay, ist das jetzt wirklich, muss man sich vielleicht ein bisschen struktureller angehen und ich will aber trotzdem was aus Beton machen, weil es da jetzt gerade Sinn ergibt. Also da war ich dann manchmal ein bisschen genervt. Aber das war, glaube ich, auch so diese normale Welle, in der diese Diskurse gerade verlaufen, oder? Ich habe das Gefühl, jetzt ist man auch schon wieder ein bisschen weiter. Jetzt ist so, strukturelle steht jetzt wieder viel mehr im Vordergrund als jetzt die konkrete Materialfrage und nur die CO2-Bilanz. Also in Weimar auf jeden Fall hat man schon stark darauf reagiert, würde ich sagen. Ich weiß nicht, vielleicht auch was, wo wir eh noch darauf zu sprechen kommen, ob vielleicht die Zustimmung insgesamt stärkere Spezialisierung bieten müsste oder Zertifikatsmöglichkeiten oder Zusammenarbeiten, also Sachen, die man da wirklich brauchen wird in Zukunft für diese ganzen strukturellen Wandel. Deswegen, es wurde darauf reagiert, ob ich jetzt so richtig darauf vorbereitet bin, I don't know.
Was, du hast das jetzt gerade so angedeutet, was man brauchen wird, um in diesen strukturellen Wandel hineinzugehen als Architekt oder als Architektin. Was wären denn die Sachen, die du sagen würdest, die man braucht oder die es braucht?
Das frage ich mich exakt immer wieder und das will ich auch so ein bisschen rausfinden in den nächsten Jahren, aber ich meine, fundiertes Wissen über biobasierte Baustoffe, zum Beispiel Wissen über das bauende Bestand, also jetzt so diese typischen Sachen zu nennen, die jetzt gerade relevant werden, wo man nicht so viel unbedingt weiß, wann man rauskommt. Also ich finde auch so, dass Geschäftsmodell und wie arbeitet man als Architektin oder als Architekt extrem wichtig. Und das war ich zum Beispiel, vielleicht als Zweitstudierender, hat mich immer extrem interessiert, auch bei den Vorträgen bei Horizonte, wo ich dann immer so, wie macht ihr das eigentlich? Und wie habt ihr das auf die Beine gestellt? Wie finanziert ihr das? Wie ist es am Anfang geklappt? Weil man ja auch stark unternehmerisch arbeitet, muss man vielleicht, sind so Zertifizierung, dass man zertifizieren kann, ist das vielleicht wichtig? Oder, also, dass man, ja, wie arbeitet man und welche Leistung kann man anbieten als Architekturschaffender? Vielleicht müsste man da oder könnte, sollte man da schon Dinge auch in der Uni mitlernen können? Das ist, was ich mich frage.
Hey, kurze Pause zur Erinnerung. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wir freuen uns über jegliche Form von Unterstützung. Ihr könnt den Podcast teilen und liken auf allen Plattformen, wo der Podcast zugänglich ist. Auf Spotify und Apple Podcast könnt ihr uns auch gerne eure Kommentare hinterlassen und uns Feedback geben, welche Themen ihr weiterhin hören wollt, was wir in der nächsten Folge behandeln sollen oder was wir noch besser machen können. Falls ihr uns monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady machen. Und alle weiteren Informationen dazu und auch die E-Mail-Adresse findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter.
Ich finde es immer so ganz spannend, so ein bisschen abzufragen, was die Leute sich wünschen oder wo sie denken, da sind die Potenziale, dass man reingeht. Weil ich glaube, die Antworten auch sehr unterschiedlich sind, je nachdem, wie man dann selbst quasi auf das Berufsbild blickt. Also was man selbst denkt, dass man können muss. Also ich finde das eine interessante Frage, so ganz auch aus die persönlichen Antworten.
Was ich halt eigentlich wichtig finde, also das heißt, was du jetzt auch beschrieben hast, eigentlich so seit in den letzten 6-7 Jahren, haben alle Universitäten und Hochschulen gesagt, okay, so jetzt Sustainability, andere Materialien, Holzbau und so weiter, was es wirklich vorher in Weimar gar nicht gab. Also ich bin durch ein ganzes Bachelor gekommen, ohne überhaupt, glaube ich, ein Holzbauteil zu zeichnen. Aber was ich mich halt immer frage, ist, müssen sich eigentlich alle Ausbildungsinstitutionen immer dann auch in die gleiche Richtung bewegen? Müssen alle immer die gleichen Ziele haben, immer bei den gleichen Förderungen, also die Boxen checken, immer die gleichen. Also es ist ja manchmal liest man ja heute Texte und man denkt so, okay, wieder Bullshit-Bingo-Tag, also Sustainability, Transformation, Building Shift, Innovation, Bio-Based Material Research, Change Management. Und das finde ich halt, also finde ich auch spannend, wie sich es in Weimar entwickeln wird, weil Weimar war jetzt anders als irgendwie die technischen Universitäten. Das ist ja eigentlich schon eine Architekturschule der Autorinnenarchitektur, auch der analogen Architektur, wo schon so der Entwerfer oder der Entwerfende sich auch dann doch öfter zentriert oder das auch einen Sinn hat in der Art von Methodik. Also ich weiß halt jetzt nicht, ob alle Universitäten jetzt sozusagen letzten Endes auf Evidence-Based Design umstellen sollten, ne? Also dass es irgendwie eine Vielstimmigkeit weiter gibt. Und da bin ich auch gespannt, wie Weimar das macht, weil du meintest ja auch, man macht nicht einfach jetzt mal plötzlich Bestandsentwürfe, die haben eigentlich ganz andere Voraussetzungen, weil du musst ja eigentlich erstmal Bestand analysieren, kartieren und so weiter und dann musst du noch entwerfen. Das hat dann auch eigentlich nochmal wieder eine andere Zeitschiene. Okay, ich mache jetzt hier typische Weimar Sachen. Ich baue mein Museum, meine Bibliothek, meine Reithalle, meinen Weinkeller.
Also ich weiß jetzt nicht, wie es in Weimar ist. Vielleicht kannst du da gleich nochmal was zu sagen. Aber aus einer ETH-Perspektive ist es ja schon so, dass die Professuren quasi die Diversität abbilden. Also diese Meisterschulen-Gedanke, wo man quasi in das Entwurfsstudio geht und dann die Methode der jeweiligen Person lernt, ist ja quasi schon die Polyphonie, die man dann irgendwie so zur Verfügung hat, je nachdem, was die Grundvoraussetzungen sind, besteht dann natürlich ein Leveling. Ich weiß nicht, wie es in Weimar ist oder ob du das so wahrgenommen hast, dass es auf einmal so eine Gleichmachung gibt der Positionen. Also vielleicht kannst du nochmal so einen Einblick geben, vielleicht auch, wer hat dich besonders inspiriert oder was waren besondere Personen, die dich auch beim Studium begleitet und geprägt haben?
Ich würde sagen, in Weimar ist es schon noch ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast, dass die einzelnen Professoren starke Akzente und Schwerpunkte setzen und sehr stark durch den Lehrstuhl geprägt werden. Und ich würde sagen, also da gibt's schon extrem viel Engagement, auf diese Themen zu reagieren und es auch innerhalb des Fachgebiets zu machen, würde ich auf jeden Fall sagen. Aber es gab trotzdem auch schon diesen Moment gemerkt, wo, genau, das was ich eben meine, also sehr stark das Holz und sehr stark der Bestand, das kam schon sehr, sehr breitflächig, würde ich sagen. Aber es gab viele, also ich war immer wieder in sehr spannenden Studios, wo das so sehr individuell und auch sehr strukturell gedacht wurde, bei Verena von Beckerath zum Beispiel, am Lehrstuhl für Entwerfen und Wohnungsbau. Da gab es immer so sehr stark einen recherchierenden und einen theoretischen Anteil und dann den entwerferischen Schritt. Bei Andreas Garkisch habe ich sehr spannende Studios gemacht. Das ist der Lehrstuhl für Stadtarchitektur. Ich glaube, da sind irgendwo Klammern gesetzt. Also, weil es eben darum geht, die urbane Ebene, die territoriale Ebene zu denken und dann aber bei der Stadt und beim Gebäude anzukommen. Es war immer so super große Recherche, sehr große Themen und dann am Ende aber konkrete architektonische Antworten, wie auch immer sie gelagert waren. Das waren auf jeden Fall so, da war ich oft. Jetzt in meiner Master-Thesis wurde ich auch mitbetreut von Alexandre Thériault, der ist ja wiederum in Zürich. Aber das war auch ein starker Einfluss und eine sehr spannende Position.
Du hast gerade so erzählt von den Personen und den unterschiedlichen Zugängen und ich musste dran denken, wie mein Studium verlaufen ist und interessiere mich für Methoden, weil ich das Gefühl habe, oder hatte in meinem eigenen Studium auch aus der Perspektive jetzt, so wie ich gelernt habe, war das nicht richtig methodisch begründet. Ne? Man hat zwar irgendwie so Abläufe und Herangehensweisen gelernt, aber irgendwie kann ich es jetzt nicht mehr so richtig greifen oder würde es auch nicht als wirklich methodisches Entwerfen oder Gestalten beschreiben. Wie war dein Zugang da? Hast du spezifische Methoden kennengelernt oder wie ging es dir damit?
Ja, das finde ich total spannend, weil ich sowohl bei mir als auch bei Kommilitonen und Kommilitonen immer wieder gemerkt habe, einerseits wollen wir totale Freiheit und keine Vorgaben und wir fühlen uns eingeengt und die Professoren verstehen uns nicht und es wird nicht eingegangen auf unsere Wünsche und gleichzeitig kommt spätestens zur Mitte des Semesters der Breakdown-Moment, wo man hat noch nichts, alles ergibt keinen Sinn, man hat es ja schon dreimal umgeworfen und sagt mir jetzt auch bitte, was ich machen soll. Also genau das, was du sagst, ich finde, man will eigentlich starke Methoden und man will auch man will irgendwie auch Hard Skills erweitern und man will aber machen können, was man will. Also es gab auf jeden Fall, ich würde sagen, ich habe in Weimar in Studios auf jeden Fall Methoden gelernt und methodische Ansätze gelernt. Was natürlich an der Uni schon so ein Ding ist, es ist eine kleinere Uni. Ich meine, die ETH ist ja viel, viel größer, auch andere Unis in Deutschland sind viel größer, da gibt es dann mehr Methoden, würde ich sagen.
Aber Weimar hat schon viele Professoren.
Das ist eine totale Fangfrage. Nee, ich habe also noch einen Schwank aus der Lehre. Ich habe auch total oft das Gefühl mit Studis, es gibt dann eben genauso, wie du das beschreibst, es gibt dann diesen Moment bei manchen Leuten, wo sie an diesen Breaking Point gelangen, wo sie dann so ein How-To brauchen, so eine quasi eine Fahranleitung, welche Schritte mache ich jetzt, dass es funktioniert. Und da ist, glaube ich, dann oft so der Punkt, oder ich sage immer, mein Hirn funktioniert wie eine Excel-Tabelle in Anführungszeichen. Also ich kann sehr gut mit so argumentativen, regelbasierten Schritten arbeiten, einfach weil ich so funktioniere. Und also wenn man eben gerade so verloren ist, dann hilft es auch. Aber eben, es schränkt natürlich dann auch an manchen Stellen ein. Aber es ist, ich hatte oft in der Lehre das Gefühl, es wird gar nicht so reflektiert von den Menschen, die quasi ihre eigene Herangehensweise beibringen oder lehren, was eigentlich eine Methode ist. Also weil sie bringen, durch oft ist es ja auch Imitation oder Nachmachen im Studium, das quasi einen vertiefen lässt.
Ja, und tatsächlich ist das ja auch dann, wenn man irgendwie dann einen Wettbewerb bearbeitet oder so, du hast ja viel, viel mehr Vorgaben. Du hast irgendwie Machbarkeitsstudien, okay, so groß, Raumprogramm, nur aus dem Material. Oder und man denkt, okay, ist eigentlich easy, ich mache jetzt das und dann überlege ich mir noch was. Diese extreme Freiheit, die muss man auch spielen können. Das fand ich aber tatsächlich eigentlich auch in Weimar ganz gut. Also gerade im Bachelor kann man einfach das machen, was du machst, halt deine verschiedenen Würfe, machst das, was gefordert ist. Also bei uns war es ja damals noch stark Schmitz, Stammteske, das kam dann kamen die ganzen neuen Berliner. Und im Master, wenn du Bock drauf hast, kannst du aber auch total frei deine Sachen machen. Also ich habe im Master auch eigentlich, habe ich zwei freie Projekte gemacht, Kontextur noch gemacht. Also das eigentlich, das finde ich oder fand ich in Weimar eigentlich immer gut. Es kann sehr eng und erstmal lernen und imitieren sein und dann kann man auch sagen, ja, jetzt mache ich ja mal meine freie Sache und eigentlich gehen das alle mit.
Das stimmt. Also ein kleiner Anspruch ist mir, also die Professoren und Professorinnen sind in Weimar extrem wichtig und sehr dedicated, würde ich mal sagen. Also die nehmen sich Zeit für einen. Aber auch die Mitarbeitenden sind super wichtig. Also man ist da echt nah, ich weiß nicht, wie es bei dir damals war, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich ähnlich. Man ist schon sehr nah an denen dran und sehr zugänglich. Also das waren wir auch, wenn man jetzt von den Professoren spricht, die sind auf jeden Fall extrem wichtig da. Und ja, ich würde dir total zustimmen. Also gerade wenn man auch schon so ein bisschen weiß, was man will und wohin man will, dann ist da viel Raum, um das so zu entwickeln. Ich glaube, jetzt gar nicht so Weimar-spezifisch, aber was vielleicht schon ein Problem ist an grundsätzlichen Unis, der Bachelor oder der Master, der kann so verschieden aussehen. Also man ist dann in das Studium und dann in dem und dann in dem. Und was man bei lernt, die Methoden, die man lernt oder eben nicht lernt und wenn man rausgeht, das kann so krass unterschiedlich sein. Und ich glaube, da ist ein bisschen, vielleicht dann reguliert man es wieder zu stark und dann wird es total schulisch. Aber ich habe das Gefühl, also ich fand es schon krass, wie sehr sich das unterscheiden kann, womit jemand rausgeht. Und es ist wahrscheinlich ein Konflikt zwischen Studierende, sollen sich das selbst zusammensuchen können, und aber nicht immer, landet man nicht so da, wo es einen packt und wo man dann sich so reinhängt.
Ja, und das ist ja auch so, man macht ja oft auch Gruppenarbeit und auch innerhalb der Gruppe bringt man sich ja meistens seinen Neigungen ein. Also zum Beispiel, ich habe irgendwie oft mit Leuten mit Handwerksausbildung auch Entwürfe zusammen gemacht. Also ich habe dann immer sehr, sehr viel mehr gezeichnet als Modell gebaut, was irgendwie auch okay für mich war. Die Studiengänge sind ja akkreditiert, also die kann man schreiben eigentlich vor, was unbedingt da sein muss, aber das stimmt. Also es gibt wahrscheinlich wie viel? Tausende von Architekturstudentinnen und jeder hat so ein bisschen natürlich was anderes gemacht, was aber eigentlich ja auch gut ist. Hast du denn im Studium irgendwie jemanden oder eine Referenz oder ein Buch, irgendwas entwickelt, wo du sagst, okay, das ist so ein stetiger Begleiter oder eine Begleiterin, da bin ich immer mal wieder dran, guck mir das an.
Also ich muss sagen, das hat immer wieder stark gewechselt und das finde ich auch jetzt ein bisschen strange, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde auch oft von Nicht-Architektinnen gefragt, wer ist so dein Favorite oder was ist deine liebste Epoche? Oder sondern mich immer so, das kann man so nicht sagen, das ist alles relativ. Aber wenn ich jetzt einen Master entdeckt habe, also vor allem in der Thesiszeit war ein Schweizer Architekt, Peter Thurmann, der so in den 90ern und frühen 2000ern super spannende Projekte gemacht hat und sich so diesen ganzen strukturellen Fragen, über die wir jetzt pausenlos reden, auch schon auf eine Art Weise genährt hat und extrem entwerferisch. Also wie kann man effizient vorfertigen, wie kann man spannende Wohnräume bauen, die so sehr um die Funktionen angeordnet sind, demografischer Wandel, all das sind so sehr entwerferisch beantwortet. Und das hat mich jetzt so die letzten Monate, das fand ich immer wieder spannend, habe ich mir sehr viel angeschaut.
Wir sind ja auch beide redaktionell tätig oder haben auch sehr, lesen viel, arbeiten viel mit Text. Deine Thesis war auch sehr textstark oder nicht nur entwerferisch in Anführungszeichen. Kannst du vielleicht ein bisschen Einblick geben, wie sich eben diese unterschiedlichen Felder, in denen du dich bewegst, verbinden oder verbinden sie sich überhaupt oder ist es nur ein Eindruck von außen?
Ja, es verbindet sich auf jeden Fall sehr positiv, grundsätzlich, würde ich sagen.
Ich werf dir noch mal ein bisschen was zu. Also ich habe ganz oft das Gefühl, dass Textarbeit schon auch für mich zumindest sehr nahe am Entwerfen ist oder am, also Denkmuster bedient, die ich auch beim Entwurf in Anführungszeichen haben würde. Also ich habe vorher das schon mal gesagt, Ideenentwicklung läuft für mich sehr stark über Argumente, über Logik auch, über Verbindungen. Und ich habe in der Textarbeit sehr oft das Gefühl, es ist eigentlich ein selber oder ein sehr ähnlicher Prozess.
Also ich finde es erstmal, ich finde grundsätzlich ist es ja so letztlich auch wieder so ein bisschen eine Methodenfrage oder wie kommt man, wie strukturiert man sich und wie arbeitet man gewinnbringend? Und da finde ich es auf jeden Fall extrem befruchtend. Also genau, ich kann gut textlich arbeiten zum Beispiel und das hilft mir oft sehr stark, weil wie du gesagt hast, wenn man es irgendwie knapp und klar formulieren kann, dann kann man es, glaube ich, auch, kann man auch ein Projekt klar und gut strukturieren und kann Antworten finden, dann halt wieder auf einem anderen Medium. Ich finde es auf jeden Fall bereichernd und ich glaube, die Bereiche, in denen ich tätig bin, lassen sich immer wieder gut verknüpfen und ich profitiere immer wieder davon, dass ich mich in beiden bewege. Zeit ist aber manchmal ein bisschen knapp. Ich denke mir immer, so eine Woche ist einfach sehr kurz. Und das ist sowas, was, ja, ich glaube, priorisieren ist umso schwieriger, je mehr Felder man sich bewegt. Das ist wahrscheinlich bei euch auch extrem krass, wenn man so viele Sachen gleichzeitig managen muss.
Aber ich finde gerade auf der Synergieebene, also ich weiß, vielleicht kannst du auch nochmal gleich was dazu sagen, Katharina, gerade auf der Synergieebene finde ich es einfach extrem produktiv, auf der einen Seite auf unterschiedlichen Medien zu arbeiten, ne? Also manchmal Projekte zu entwickeln, Veranstaltungen zu machen, also in meinem Fall in Anführungszeichen, auf der anderen Seite wiederum dann textlich zu arbeiten oder halt eben in diesen quasi auf der digitalen Oberfläche irgendwas zu produzieren und gleichzeitig eben auch diese vielen Themen zu haben, ne? Von der, was weiß ich, politischen Seite über die sozialwissenschaftlichen Themen bis hin zu, was heißt es eigentlich in der Baupraxis, wie werden Dinge umgesetzt, also gerade so das Übereinanderschieben von, ja, man zieht sich einfach Informationen und Referenzen aus Themen, die eigentlich gar nicht zum klassischen, in Anführungszeichen, Kanon der Architektur gehören oder die eigentlich gar nicht auf der Speisekarte stehen, wenn man eben so über dieses klassische Profil nachdenkt, empfinde ich als unglaublich produktiv. Und ich glaube, für mich ist es so ein aktives Reflektieren oder so ein aktives Thema, weil man halt oft auch darauf hingewiesen wird, so quasi ja, wieso ist denn das jetzt auf einmal ein Thema, das ist ja quasi gar nicht architekturrelevant, wo ich mir so denke, naja, aber es ist ja total produktiv, da jetzt drüber nachzudenken.
Ja, ich würde sagen, das ist auch wieder so ein Faden, den wir immer aufgreifen in all unseren Formaten, auch in der Architektur, dass, also wir, glaube ich, ja identifiziert haben, dass wir es extrem sinnvoll und produktiv finden, diese auf vielen Hochzeiten tanzen und dann irgendwann mal aus allen Hochzeiten eine große Party zu machen, dass man aber nicht, also es ist anstrengend, herausfordernd, komplex und man wird auch nicht so unmittelbar belohnt, weil es einfach günstiger ist, eigentlich eine Nische, ein Thema zu besetzen und an diesem Thema hochzuklettern. Also so funktioniert auch ja eigentlich komplett Akademie. Du hast deinen Bereich, da wirst du zur Expertin, als so eine horizontale, breite Sache zu machen und immer sehr, sehr langsam mit allem, was man so tut, hochzuschieben. Ich finde das aber, also ich glaube, das haben wir letztes Mal auch schon gesagt, also Nische, also ich will es nicht. Ich finde es auch herausfordernd, weil man natürlich auch immer wieder dann plötzlich irgendwas, du hast noch nicht 25 Publikationen, sondern nur 2. Du hast noch nicht 35 Referenzen, sondern nur 0. Du hast noch nicht das und das, sondern also man hat dann halt mehr, aber immer weniger von den einzelnen Dingen. Deswegen, ich glaube, man muss sich dafür schon entscheiden, aber ich finde, also ich merke immer wieder, dass es mir gefällt, dass es aber herausfordernd ist.
Ja, absolut. Das hält dann so auf Trab, weil man irgendwie, man fällt langsamer in dieses Schema, das glaube ich, egal in welcher Disziplin, also irgendwann kann man einfach etwas wahrscheinlich sehr gut und kennt sich sehr aus und dann irgendwann hat man dann gewisse Systeme, mit denen man auch immer reagiert. Und ich glaube, wenn man sich so ein verschiedene Medien beherrscht oder in verschiedenen Kontexten arbeitet, bleibt man, glaube ich, eher so in diesem Modus, dass man noch, ja, noch mal kurz nachdenkt, wie kann man es jetzt am besten machen oder was ist da jetzt die beste Antwort. Und wie du sagst, gehe ich da jetzt eher an das Entwurfsprojekt erstmal mit dem Text ran und dann kommt das Haus. So, schon herausfordernd, aber auch ich würde es auch auf jeden Fall sehr produktiv, ich würde auch sagen, sehr produktiv.
Du hast ja einige Praktika auch schon gemacht. Du warst ja, glaube ich, auch schon mal in der Schweiz. Bei EMI in Berlin warst du auch. Warst du bei Bouter in Paris? Ja. Wie würdest du so die Eigenheiten oder die Eigenarten dieser drei Architekturproduktionsorte charakterisieren? Also würdest du sagen, es ist sehr anders oder sehr ähnlich oder halb-halb?
Ja, ich würde es mal auf der Städteebene betrachten, so Zürich, Berlin, Paris. Ich glaube, da gibt es schon so viele Klischees, die irgendwie stimmen. Also irgendwie in Berlin ist schon irgendwie recht frei, viel Leidenschaft, manchmal irgendwie ein bisschen schwierige Produktions- und Arbeitsbedingungen. Zürich irgendwie sehr strukturiert, ja, eine große Maschine, sehr viel, also in der Gesellschaft ist einfach schon viel Wissen und viel Wertschätzung für Gestaltung, was vielleicht manchmal ein bisschen konservativ ist, aber auf jeden Fall ist es da und es spielt eine größere Rolle. Und es gibt auch viel so gestalterisches Handwerk, finde ich, was extrem toll ist. Und in Paris finde ich es, also es ist einfach so in Frankreich, das, so das politische Spiel ist sehr präsent. Also jeder hat irgendwie eine Meinung und man möchte auch diskutieren und man möchte auch was bewegen und was auslösen. Und das spiegelt sich dann schon sehr, und gleichzeitig ist dann sehr, also spiegelt sich sehr in der Architektur wieder. Also da wird irgendwie viel diskutiert und Leute haben so eine starke Meinung und das finde ich extrem toll. Und was hier in Paris auch, also in Frankreich ist, ich finde, da gibt es auch ein bisschen mehr, es gibt so eine gewisse Offenheit in der Architekturbranche, würde ich mal sagen. So Szenografie wird recht ernst genommen und Schnittpunkte zu anderen Branchen. In Paris ist zum Beispiel die Modebranche, wie Shows gestaltet werden oder Läden und also diese ganze, es ist halt eine Riesenindustrie dort. Es gibt mehr, ich habe das Gefühl, da gab es ein bisschen mehr Lockerheit, was ein Architekt oder ein Architekt kann und wo man arbeiten kann. Und das vielleicht nochmal zurückzukommen zu der Frage, wie mein ideales Setup, das würde ich mir, glaube ich, wünschen für meine Arbeitsrahmen und für mich selbst, dass man so sich ein bisschen locker macht und guckt, was kann ich da, also mit meinem Toolset, was kann ich wirklich machen, was möchte ich richtig gerne machen und so ein bisschen das Akademia, die Scheuklappen, die man manchmal hat, die auch ein bisschen weiten kann.
Ich mache vielleicht nochmal diesen Bogen zu vorher, weil ich diese Frage der Synergien schon spannend finde. Du hast ja auch total viele, also dieses Praktikum, das du in der Kunst gemacht hast, das du schon angesprochen hast, ist ja schon auch ein Hineinwachsen in so eine Szene und man sieht ja da schon, auch wenn es jetzt die Kunst ist, ist ja schon irgendwie auch Architektur verwandt oder so, der Habitus ist sehr ähnlich, würde ich sagen, in der Kunstwelt zur Architektur. Wie fließen die Dinge so zusammen für dich oder hast du sie eher so nebeneinander stehen, auch diese Erfahrungen in unterschiedlichen Städten? Wie webt sich quasi das unterschiedliche Wissen, das du bisher so zusammen gewonnen hast, wie webt sich das zusammen?
Also, ich finde, das ist auch eher so noch, vielleicht so eine Frage, ob man jetzt so sehr deutsch denkt oder auch ein bisschen darüber hinaus, weil ich finde, das ist ja auch das Tolle in Deutschland, dass alles so ganz klar kategorisiert wird und man ist auf der einen Schiene und dann ist man da und dann führt die auch weiter und in anderen ist es nicht unbedingt so. Ich habe gemerkt, je weniger ich darüber nachdenke, welche Rolle spielt das jetzt noch und wie sehr definiere ich mir, schreibe ich das jetzt in irgendeinen Lebenslauf oder eine Bio rein, ja oder nein, desto produktiver und desto mehr Synergien sind eigentlich da. Weil dann mache ich das einfach und dann denke ich gar nicht mehr viel darüber nach. Ich habe zum Beispiel auch so ein Instagram-Account, ein Projekt, wo ich mich mit Fotografie der 90er Jahre beschäftige, was so zwischen Kunstgeschichte und Architektur entstanden ist und mir total Spaß macht. Und es ist keine architektonische Praxis, aber es macht extrem Spaß, also das Archiv fortzuführen und da zu recherchieren und Dinge zu finden. Und da entdecke ich auch räumliche Figuren oder Referenzen oder Bilder, die dann wieder produktiv sein können im Entwurf. Oder man entdeckt Architektinnen und Architekten aus dieser Zeit, weil die dann Set-Design gemacht haben oder weil Räume gestaltet haben, die da drin aufgebildet sind. Und dann passiert es einfach von alleine. Und das versuche ich ein bisschen einfach mehr machen und dann entwickelt sich das.
Ich finde es halt interessant, ich habe mir auch dein Portfolio schon genau angeguckt, also gerade auch deine Masterthesis, die sich ja mit das jetzt auch während der Olympischen Spiele stark Thema war, ne, mit der Reinigung der Seine beschäftigt und wie man das eigentlich auch in Orte umwandeln könnte. Also es war ja ein Thema, was auch in Paris ist, aber schon ein Hauch von französischem rationalistischen Komponenten drin. Also wie würdest du so dein Werk, auch dein studentisches Werk ist ja, würde ich sagen, ein Werk. Wie würdest du dein Werk bisher so beschreiben? Was waren Einflüsse? Wie entwirfst oder wie sind auch deine Entwurfsmethoden? Also was ist so nach was 6 Jahren Architektur? Was ist dein Modus operandi?
Also auf jeden Fall die Studios und auch, die mir am meisten Spaß gemacht haben und auch wie ich meine These strukturiert habe, war immer, wenn es eine gesellschaftlich relevante Ausgangsfrage gab, die auch gerne recht groß war, auch territorial recht groß angelegt war, wo ich dann viel recherchieren kann. Das heißt sowohl, ich würde jetzt mal auf Datenebene sagen, also das macht mir, finde ich super spannend, aber eben auch auf visueller Ebene und ja, kulturellem Kontext, dass man so ein riesiges, so eine Vorrecherche zusammenträgt. Und dann aber diesen Sprung schafft, irgendwie intuitiv und konkret zu werden. Also das dann, diese Parameter abgesteckt zu haben, wenn ich dann loslege und dann mit gerne erstmal analog, also mit Stiften, mit Arbeitsmodellen, also das so, sich da wieder locker machen. Und dann, ich finde halt so, okay, jetzt als Architekturschaffende, Architekturstudierende eine Antwort finden in meiner Disziplin. Weil das finde ich immer so ein bisschen, das macht mir extrem Spaß, aber so ein bisschen gefährlich. Man verirrt sich dann so in diese ganzen anderen wichtigen Felder, die es gibt und wird dann so Halbexperte. Und am Ende, finde ich aber, sollte man, wäre es ja gut, wenn man es schafft, mit der Architektur eine Antwort zu geben. Genau, also große Fragen und dann aber konkrete Antworten, würde ich sagen, macht mir extrem Spaß. Und hatte in meinem Portfolio und in Projekten immer wieder so eine Rolle gespielt und mal besser, mal weniger geklappt.
Wollen wir jetzt nochmal so in die Architektur oder in Medien und auch die Rolle der Architektur darin vielleicht schauen? Also das ist auch immer mal wieder so ein Thema bei uns. Oder ich würde sagen, Kontextur gibt es eigentlich auch daher, dass wir immer so ein bisschen gefremdet haben mit eigentlich der, was gibt es eigentlich so als Fachpresse, was hat die für Themen, wie ist die so aufgebaut? Und eine andere Beobachtung, da haben wir es natürlich jetzt auch noch nicht hingeschafft, aber ich würde sagen, das ist ziemlich klar, auch wo du es vielleicht gerade von Frankreich berichtest, dass es in Deutschland einfach kein gut, oder es gibt nicht so einen funktionierenden Diskurs über Architektur in der Gesellschaft. Also es gibt es über Literatur, über Kunst, über Fotografie sehr viel mehr, aber Architektur, obwohl es ja eigentlich alle betrifft, also ich finde, man merkt das auch irgendwie mit seiner Familie oder so, wenn die jetzt nicht keinen Architekturbezug hat. Es ist sehr, sehr schwierig, irgendwie darüber ins Gespräch zu kommen. Also wenn man mal, dann ist so, ja, ich muss hier brauche einen neuen Fliesenspiegel, kannst du mir mal helfen, wie man den so, das ist dann wieder so eine Ebene. Aber das ist ja auch immer mal wieder, oder diskutieren wir auch immer wieder, dass zum Beispiel auch, sagen wir mal, beim Zeitmagazin hast du ja auch, es ist sehr eng an der Mode, sehr eng auch an der Kunst, Literatur, aber man hat da auch öfter mal so das Gefühl, als wäre jetzt nicht so, einfach nicht so ein Zugang zur Architektur, oder man sieht auch, wenn Architekten interviewt werden, dann ist das sehr oft so die alte Garde, also Christoph Meckler, Christoph Ingenhoven und wie sie alle heißen, so wo man so denkt, ja, habt ihr eigentlich nicht die Telefonnummer von jemandem, der nach 1950 geboren ist? Also das ist jetzt sehr überspitzt, aber zum Beispiel haben alles gesagt, also ich höre es auch, wir haben auch im Stuttgart-Podcast gehört, dass du machst ja die Recherche für Christoph Arment, einen der Hosts. Ich fand es interessant, weil da war zum Beispiel auch noch nie ein Architekt oder eine Architektin zu Gast. Einfach nur, und es gab ja schon alles, Schriftsteller, Künstler, Astronautinnen und alles. Aber ein Architekt oder eine Architektin wurde wahrscheinlich auch noch nie so stark gewünscht oder man wüsste auch gar nicht, wen man jetzt fragen sollte. Wie geht's dir denn so? Du bist Journalist oder du arbeitest redaktionell. Wie geht's dir denn so damit, wie Architektur besprochen wird? Was ist also so mit dieser ganzen Landschaft von Fachpresse bis Tagespresse oder Feuilleton.
Ja, also um das an das Letzte anzuknüpfen, so bei mir ganz persönlich, das finde ich eben, deswegen habe ich auch so jetzt mehrmals gesagt, dass ich die Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen und diese Synergien total spannend finde, weil ich es manchmal ein bisschen ermüdend finde, wie sehr so schon die Selbstreferenzierung extrem abgeschlossen ist. Und man kennt sich untereinander, man kennt die Begriffe untereinander, aber so draußen ist es irgendwie ein bisschen wenig Austausch. Und es ist ja auch eine Form von gesellschaftlicher Relevanz, die da irgendwie fehlt, würde ich sagen. Und so ganz ja, und deswegen, das spielt sich vielleicht auch beim Podcast wieder, das sind ja immer sehr Persönlichkeiten, die öffentlich bekannt sind und die verschiedensten Dinge machen, aber es stimmt, also wenn man mal so, ich weiß nicht, wenn man die Bildzeitung aufschlägt, es geht selten um Architekten, also auch um Skandalen oder so, geht es noch nicht mal, weiß nicht, David Chipperfield vielleicht mal.
Also wenn überhaupt um Steuerverschwendung, das haben wir auch schon mehrmals so als unsere Analyse oder so gesagt, dass wir fast denken, es müsste eigentlich mal so eine Sparte, was Space geben, wo es eigentlich um die wirtschaftliche und die künstlerisch-kreative, stadtprägende Komponenten zusammenkommen. Weil deshalb, man hatte immer das eine in Wirtschaft und dann...
Es gibt Feuilleton, es gibt den Wirtschaftsteil, ne?
Aber das wird beidem nicht dieser allen Perspektiven, die eigentlich ja in der gebauten Umwelt oder auch eine Rubrik Build Environment oder so stecken, gerecht. Weil ich glaube, es wäre eigentlich total spannend, auch so Architekt-Doku-Formate im Podcast, da denken wir ja auch immer drüber nach, man könnte es eigentlich super gut machen, so Immobilien-Architektur-Bereich.
Wir warten immer noch auf die Arte-Doku, die wir hosten dürfen.
Nee, ich fand es nur spannend, du hast ja auch selbst bei der Zeit ein Festival mit organisiert, oder was auch, und da hattet ihr auch wieder stark künstlerische Positionen, aber nicht so... Hast du da so eine Agenda vielleicht, die Architektur mit einzuweben in nächster Zeit?
Also wir hatten auch es gab auch eine Modekonferenz und da gab es, Gonzales Hase war dort eingeladen, also ja, dann ist ja stark Innenarchitektur und dann wieder der Schnittpunkt, so wie du vorhin gesagt hast, wie auch im Magazinbereich oft liegt das. Also mich wundert das auch, also erstmal grundsätzlich wundert mich auch total in Deutschland, warum und wie das so läuft, weil eigentlich ist ja Architektur mit in der Gestaltungswelt so das Thema, wo die meisten Menschen noch am meisten mit anfangen können, weil es gibt sie 24/7 und jeder hat eigentlich eine Meinung dazu. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man mit Eltern spricht oder Freunden, die dann sagen, Altbauten sind das Schönste, was es gibt und danach ist eigentlich nicht mehr viel Gutes gekommen.
Vor der Moderne gab es keine schlechten Gebäude.
Ja, genau. Eigentlich haben viele Menschen eine Meinung und dann, ich glaube, so eine Ebene ist schon so dieser Elfenbeinturm, der in Deutschland extrem stark ist, in allen Wissenschaften, bei den Naturwissenschaften bricht das jetzt total auf durch Corona, so weil man gemerkt hat, es muss mehr vermittelt werden und Leute müssen mitkriegen, warum Sachen wie laufen und wie die Impfung funktioniert und so weiter. Aber ich finde es bei der Kunstgeschichte noch viel krasser, also die Texte, auch wenn man ins Museum geht, weiß nicht, wie gesagt, aber wenn man manchmal Texte liest, denke ich mir so, was steht da eigentlich? Und geht es eigentlich auch nur um so Begriffe droppen, damit man sich abgesichert hat, man kennt sie und dann okay, aber worum geht es jetzt eigentlich wirklich? Ich finde, ein bisschen gibt es auch in Architektur und im Diskurs, dass so irgendwann verstehen fast nur noch studierte Leute und wahrscheinlich auch nur noch Theoretiker, worum es da eigentlich geht. Also ich glaube, dass man, ja, da gibt es so eine selbstverschuldete Abschottung so ein bisschen, dass sich einfach immer mehr abgekapselt und immer mehr verschlossen hat. Zum Beispiel ist in englischen Medien ja total anders. Also da ist die Sprache meistens irgendwie immer verständlich. Und da gibt es keine The Guardian zum Beispiel, hat ja so ein ganz gutes Zwischending, dass sie inhaltlich anspruchsvoll Architektur sprechen, aber es ist auch für Zeitungsleser, ist das irgendwie immer noch relevant, wenn sie das aufmachen. Und
also ich glaube, du sprichst gerade über Olly Wainwrights Artikel, ja, der einfach sehr aktiv publiziert und den man, glaube ich, auch eben auch wahrnimmt außerhalb der Architekturbubble, ja, der eben aber auch so zugängliche Texte schreibt, dass man die gerne liest. Genau. Na, also ich glaube auch, es ist so ein bisschen beiderseitig in Anführungszeichen. Es braucht auf der einen Seite Leute, die das auch tatsächlich so bearbeiten können, dass man dann Bock drauf hat, das zu lesen, wenn man nicht Fachexpertin oder Fachexperte ist. Und gleichzeitig eben auch Medien, die Platz dafür schaffen. Und also ich meine, gibt ja schon viel Bewegung immer wieder. Die Taz hat irgendwie Klimateile eingeführt. Also wir machen ja gerade auch sehr viele Medien Raum für neue Ressorts. Das wäre schon toll.
Ja, ich würde noch mal irgendwie eine steile These anbringen. Und zwar habe ich schon das Gefühl, dass es dann da auch noch ein paar andere Gründe gibt oder dass das sich auch in den letzten Jahren stark politisiert hat. Also das war auch in Weimar ja immer mal Thema, die Reko-Debatte, also Rekonstruktionsdebatte, oder das liest man auch, wenn man, also wenn es dann mal Artikel auch zur Architektur gibt, mal in die Kommentarspalten geht, das ist ja schon so, die da im Elfenbeinturm, die Architekten, die versuchen uns hier einen Stil durchzudrücken, den wir, die normalen Leute, ja gar nicht wollen. Und wenn wir sagen, wir wollen unsere Blockrandbebauung, was ja zum Beispiel auch Meckler sagt, dann wird gesagt, das sind rechte Räume oder wir wollen wieder aufbauen oder so, ne? Also ich habe auch, das ist in den letzten Jahren schon auch extrem geworden und jetzt auch die ganze, alle die Klimaanpassungsmaßnahmen in Gebäuden, Heizungsgesetz, CO2-Pass, Gebäude, es ist sehr, sehr politisiert und es ist als was durchgedruckt.
Ja, aber es ist auch politisiert und polarisiert, weil Medien darin mitwirken, das zu polarisieren. Ne? Also bestes Beispiel, Gag-Heizungsdebatte mit Robert Habeck, das ja einfach wahnsinnig angeheizt wurde, auch von Medien, weil es ein politisches Thema ist.
Ja, genau. Aber ich würde schon sagen, dass das oft so, also das Image von Architekten, Architektinnen, ist halt auch so nicht so, dass man Lust hat, mit denen in Diskurs zu gehen. Und ich meine, ich erlebe das auch manchmal. Letztens bin ich über die Straße gegangen, da war so ein Neubau. Ich sogar, okay, davor, das ist der Architekt. Also, Hilfe. Also, das ist so dieser ganze Habitus, der auch immer mal wieder so, also ich glaube, es gibt schon Fremden mit der, oder was machen, also was haben Architekten und Architektinnen seit der Moderne gemacht. Das steckt irgendwie schon noch drin. Also ich denke, es hat so was Historisches, aber auch was Aktuelles, was in der Wutgesellschaft, in der wir eventuell ihr leben. Also ich glaube nicht, dass es einfach so ist, dass das alles keine Rolle spielt. So, das hat irgendwelche Kontinuitäten, das ist auch mal losgegangen. Ich denke, das hat auch viel damit zu tun, dass sozusagen das Bauen sich so professionalisiert hat und verkompliziert hat, dass es eigentlich von einer Alltagspraxis zu einer hochprofessionalisierten Praxis geworden ist, dass man selber gar nicht mehr was machen kann. Oder das, also ich finde es schon interessant. Und so die Fachmedien hast du?
Konsumierst du Architekturmedien?
Ist es für dich was interessant ist? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber so ein guter Balance, würde ich sagen. Also ich lese und mag auf jeden Fall so die üblichen verdächtigen intellektuellen Medien. Dann gibt es auch so Zwischendinger, sowas wie Design oder so, was ja auch so ein bisschen, weil manche auch hochgezogene Augenbraue drauf schauen, was ich aber wieder total spannend finde, weil es einerseits so Fachpresse und gleichzeitig total geöffnet. Es geht um öffentliche Meinung und Diskurs und es geht auch um Kommentare und so. Ich finde es immer ein super spannendes Zwischending. Aber ja, auf jeden Fall. Also ich bewege mich so zwischen den Fachmedien und aber auch einfach Tageszeitungen und Wochenzeitungen. Und ja, ich finde es total spannend, was du gerade alles, wie du es so kurz skizziert hast, woher so dieses Unverständnis füreinander und dieses aneinander vorbeireden und auch vielleicht das fehlende Vertrauen gegenüber Architektinnen und Architekten herrührt, weil ich glaube, das gibt es auf jeden Fall. Und ich finde aber, es gibt so, jetzt ein bisschen runtergebrochen, ein bisschen banal oder so eine direkte Ebene, eine individuelle Ebene betrachtet. Ich finde einerseits, Architekturschaffende müssten vielleicht einerseits ein bisschen sich manchmal ein bisschen weniger ernst nehmen und diese sogenannte Volksmeinung vielleicht also sich da ein bisschen offener für sein und ja, eben, also was gerade diese Schlagwörter von Blockrandbebauung und so weiter, da vielleicht ein bisschen mehr das versuchen nachzuvollziehen oder ernst zu nehmen, worum es da geht. Und gleichzeitig braucht man irgendwie, also ich glaube, es ist in allen gestalterischen Disziplinen fehlt wieder so ein bisschen die Wertschätzung für die Expertise und so ein Vertrauen, dass Gestalterinnen und Gestalter das aus einer Expertensicht so und so machen. Oder vielleicht diesen Vorschlag, dass der irgendwie Hand und Fuß hat.
Ja, ich muss gerade daran denken, es gibt ja auch bei Instagram so ein paar Profile, die so, mein Bauherr will mal wieder eine Toskana-Villa. Und dann wird sich darüber so, und ich meine, es ist ja irgendwie, sind alle so ein bisschen auch so verbissen in ihren Positionen. Ich finde es auch interessant, dass es ja wirklich schwer ist, da so rauszukommen. Es ist so wirklich so die Wertschätzung von Gestaltung. Ich meine, es wurde auch schon 100.000 Mal gesagt, aber wenn man nach Dänemark fährt, ist halt eine Mehlpackung schon gut und slick gestaltet und hier ist immer so, da muss immer auf jeden Fall noch das gebackene Brot mit auf der,
also. Ja, so, ich glaube, es hat aber schon noch was so mit Popkultur und, ne, also Architektur ist auch nicht Popkultur. Also es ist klar, es gibt so Architektur-Meme-Accounts, also haben wir schon mal drüber gesprochen. Und es gibt auch so innerhalb der Architektur-Bubble natürlich eine Art von Popkultur, aber es dringt kaum was nach außen. Also das finde ich auch ganz spannend, weil ja sich ja gerade auch im Design oder in der Mode gibt es halt, ne, Street-Style oder so Schwellenbereiche, wo sich irgendwie so Mainstream und die Fachwelt irgendwie so trifft. Und das, finde ich, gibt so diesen Bereich, gibt es halt gar nicht und auch gar nicht. Es gibt so in medialen Formaten wenig, wo man so, wo es eben so übereinander schieben.
Und es gibt halt auch keine Veranstaltung, es gibt halt keine Architecture Week, so, also ja, aber nicht, es ist so, also zum Beispiel, wenn ich jetzt in meiner Familie fragen würde, ja, nennt mir irgendwie 5 Schriftstellerinnen, 5 Künstlerinnen, 5 Modedesignerinnen, das könnten die alles der letzten 10 bis 15 Jahre, also nennt mir mal bitte 5 Architektinnen, obwohl ich das mies van der Rohe, also so irgendwie.
Ja, ja, vielleicht braucht es mehr Pop, also. Und vielleicht auch nicht, vielleicht sagen jetzt alles ist gut, so die letzte Bastion, die noch so ein bisschen
elitär ist.
Genau, die noch elitär ist. Genau. Weil, so, ich meine, der Mode trauen ja auch viele so den 90ern hinterher, als alles noch, als von 5 Leuten bestimmt wurde und wenn man im Zirkel war, war man unter sich. Und ich finde es total spannend, dass du das gerade gesagt hast, weil da gibt es das ja. Es gibt so die Chefdesigner, die Creative Directors und so, die irgendwie fast so Star-Status haben und die einerseits so in der Branche gefeiert werden und respektiert sind und gleichzeitig auch wahnsinnigen kommerziellen Erfolg haben. Also klappt das so beides. Und bei Architektur ist das ja fast nie der Fall. Es sind nur so Architekts. Und dann ganz anderes Ende. Und dann nicht so viel. Genau, es überlagert sich selten. Und dann, ja, ich weiß nicht, Krim Kohler, das kennen wahrscheinlich noch alle. Wie wird der noch irgendwie auch gesellschaftlich? Aber ich habe neulich zum Beispiel auch so einen TikTok-Account, wurde mir zufällig angezeigt. Und das war so ein Typ, wahrscheinlich ist der total bekannt und es ist peinlich, dass ich ihn gar nicht kannte, aber der läuft halt rum mit so einem, hat so ein kleines Headset in der Hand und geht dann halt zu spannenden, bekannten Gebäuden und läuft so drumherum und erklärt, warum die irgendwie special sind und was jetzt hier so aufregend ist. Und dann war so beim UNESCO-Hauptquartier in Paris und dann war ich so, erst hat es mich total geärgert und ich war so, wie banal. Und dann dachte ich, aber total cool. Also sind ja, erklärt irgendwie, was daran jetzt gerade aufregend ist, aus welchem Kontext es kommt, was so die Details sind und vielleicht braucht es genau mehr diese Dinger, die so ein bisschen.
Wir hatten es eben beim Mittagessen auch, haben wir uns überlegt, wie man eigentlich im Fernsehen eine architektonische Talkshow oder ein architektonisches Quartett als Format entwickeln könnte. Also irgendwie, das ist 4 Leute aus der Architektur, die einfach so Projekte besprechen, aber so ZDF 22 Uhr sonntags oder so.
Ja, mega gut.
Ich fand es mega gut, weil, also, es sind einfach so Leute, die so Projekte, die gerade gebaut werden oder gerade so einfach so im Fernsehen besprechen. Ich glaube, das würde wahrscheinlich fast niemand gucken.
Ja, oder wer weiß. Ich meine, wenn es dann, die Frage ist ja dann immer, wo betrifft es dann konkrete Lebensrealitäten? Und wenn es dann, weiß nicht, so Projekte, die wir, wenn man sich Tag ein, Tag aus sehr viel mit Architektur beschäftigt, die man kennt und die vielleicht selbstverständlich sind, wie irgendwie, ich weiß nicht, San Remo Haus in München oder so als Gesamt, so als gesellschaftliches Projekt und als architektonisches Projekt, wenn es dann auf einmal viel mehr Leute sehen und sehen auch, was das Auswirkungen haben könnte auf die Mieten, die sie zahlen, auf die Sicherheit, die sie im Alltag, also vielleicht sind das dann so Hebel, wo es dann auf einmal super spannend wird.
Wir könnten ja zum Schluss jetzt nochmal spoilern, was wir eigentlich vorhaben. Und zwar eigentlich auch aus so einer Diskussion, wie wir sie jetzt geführt haben, haben wir sehr irgendwie überlegt, dass wir schon dieses reale Treffen, Veranstaltung und so cool finden. Wir haben ja, oder ich habe schon einige so akademische Veranstaltungen organisiert, Konferenzen, die sich auch immer erlaubt haben, so eine kleine Schnittstelle zum Pop zu haben, würde ich sagen. Aber natürlich in einem akademischen geförderten Rahmen. Und wir haben eigentlich auch schon, weil es ewig Leute angefragt haben, macht ihr mal von Kontextur was? Und wir so, oh, na, trauen uns nicht, ist so ein bisschen zu viel Workload, aber jetzt trauen wir uns. Und zwar machen wir nächstes Jahr ein Architektur-Podcast-Festival in Basel am 31. Mai 2025, steht jetzt fest. Und genau, es soll für Architects and Friends sein. Also das irgendwie, wir wollen schon so planen, dass es...
Dass auch die Leute kommen können, die Interesse haben, jetzt aber nicht zwingenderweise FachexpertInnen sind. Also so offen und hoffentlich auch so interessant, dass wir nicht nur Architektinnen anziehen. Ja, mal schauen. Wir sind gerade in der Planung und hoffen, interessante Gäste und Gästinnen noch zu akquirieren, die dann eben Podcasts machen. Also das Festival heißt, wir haben einen ganzen Tag voller interessanter Gespräche im besten Fall.
Super cool.
Ja, schauen wir mal,
was da drin ist. Genau, und wahrscheinlich auch nicht nur aus den Fachmedien. Naja, steht jetzt fest, wir werden es machen. Wir werden euch weiter interviewen. Es kam auch nach der letzten Ankündigung ja schon so ein paar Anfragen, wo es denn passieren wird. Und wir halten euch auf dem Laufenden, aber ich bin super gespannt.
Also die Location steht schon. Jetzt haben wir das schon geregelt. Ich verrate noch nicht wo, aber es ist in der Schweiz, das wissen wir schon. Es ist in Basel, das wissen wir auch schon. Aber den genauen Ort sagen wir noch nicht. Allerspätestens im Oktober launcht die Website mit den weiteren Infos, wo ihr euch dann auch schon eintragen könnt für Infos und News und hoffentlich dann auch bald die Tickets.
Wir wollen einen guten Tag haben, voll Diskussionen und nicht so, ja, irgendwie offen und auch ein bisschen poppig. Und wow. Ja, du bist ja dann in Zürich und wir hoffen, dass du dann auch die Reise antreten.
Ja,
herzlichen Dank für deine Zeit, dass du deinen Weg geteilt hast. Ich fand es total super. Genau, alles Gute jetzt.
Ganz lieben Dank für das tolle Gespräch und wir hören und sehen uns bald.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Das war's für heute mit dem Kontextur-Podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und hinter den Kulissen sind wir natürlich schon am Arbeiten an den nächsten Episoden. Wir freuen uns also immer auf Feedback und Rückmeldungen, auch gerne zum Thema, was wünscht ihr euch, was würdet ihr gerne hören, auf einer inhaltlichen Seite. Wenn ihr den Podcast außerdem unterstützen möchtet, dann leitet ihn gerne an andere Personen weiter, die sich auch für die Themen rund um den gebauten Raum interessieren. Hinterlasst uns Kommentare auf Spotify, Instagram oder Apple Podcasts und unterstützt uns auf Steady. Bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Tschüss!